Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Trans, non-binär oder homosexuell. Queere Menschen müssen in der Gesellschaft mit Ablehnung rechnen. Die evangelische Kirche in Deutschland lehnt jede Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ab. Sie hat sogar ein Ritual entwickelt für Menschen, die eine Geschlechtsanpassung hinter sich haben. Doch bei aller fortschrittlichen Theologie sieht der Alltag in evangelischen Gemeinden oftmals anders aus. Traditionelle Vorstellungen von den Geschlechtern und ein traditionelles Verständnis von der Bibel sind tief verankert. Wer da anders ist, hat es nicht immer leicht. Judith Bauer erzählt die Geschichte einer transsexuellen Pfarrerin.
Bei Menschen, die man vorher geprägt hat, als Mann mit einer ganz, ganz tiefen Stimme, die man geprägt hat, auch in einer sehr klassischen Weise, als Mann im Pfarramt zu sein. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Motorrad gefahren. Das sind natürlich alles Bilder, die man damit erzeugt. Und ich habe diesen Menschen in meiner Kirchengemeinde, aber auch in meinem Umfeld, auch in meinem Freundeskreis, sicher die eine oder andere große Enttäuschung bereitet.
Mit Enttäuschung meint Elke Spörkel ihr Coming Out. Nach über 50 Jahren als Mann und 26 als Pfarrer entschied sie sich vor etwa 10 Jahren, ihre Trans-Identität öffentlich zu machen. Ihrer evangelischen Gemeinde in Haldern am Niederrhein sagte sie, wer sie wirklich ist. Kein Mann, sondern eine Frau. Sie selbst hatte das immer schon gewusst.
Wir haben alle unsere Träume, unsere Sehnsüchte und danach orientieren wir uns und gehen beruflich wie privat in diese Umsetzung dieser Lebensträume hinein. Also war mein Lebenstraum eigentlich immer, ich möchte als Mädchen, als Frau in dieser Welt leben. Und das ist, seitdem ich mich erinnern kann, von klein an.
Schon vor dem Coming Out hatte sie sich äußerlich verändert. Sie trug androgyne Kleidung, einen Ohrring, zupfte sich die Augenbrauen schmal. Das fiel auf. Elke Spörkel war verheiratet, hat 7 Kinder. Ihr Outing als Transident war nicht ganz freiwillig. Angestoßen wurde es von Gerüchten, die sich im Dorf verbreiteten. Es hieß, der Pfarrer sei in Frauenkleidern gesichtet worden und wolle sich einer Geschlechtsangleichung unterziehen.
So eine Gerüchtewelle ist ja nicht einfach, dass Leute über einem tratschen. Es gibt im sozialen Umfeld eines Dorfes Menschen, die die Straßenseite wechseln. Es gibt Menschen, die einem den Handschlag am Ende eines Gottesdienstes verweigern. Es gibt Menschen, die einem ins Gesicht hinein sagen, so Leute wie Sie wollen wir hier im Dorf nicht haben.
Sie stürzte in eine tiefe Krise, wusste nicht mehr, wie sie weiterleben sollte.
Durch viele Hilfestellung, auch von meinem damaligen Dienstvorgesetzten, da bin ich sehr dankbar, aber auch von professionellen Begleitern, aber auch durch Freunde, ist dann irgendwann die Entscheidung gefallen, ich will im Leben bleiben, aber dann verändert bleiben. Und das war schon eine Revolution, ja.
Also fing sie nach einer Unterbrechung wieder an zu arbeiten. In der gleichen Gemeinde, offen als Frau. Doch nicht alle akzeptierten sie.
Ein Gemeindeglied meldete sich und sagte, ich habe 3 Kinder und ich habe denen immer erzählt, was Männer sind und was Frauen sind. Wie soll ich denn jetzt meinen Kindern das erzählen? Jemand anderes meldete kurz danach das Kind vom Konfirmandenunterricht ab und sagte, naja, in der Schöpfungsgeschichte steht dort drin, er schuf sie als Mann und Frau. Und was sind sie denn jetzt? Zu sowas kann ich mein Kind nicht mehr in den Konfirmunterricht schicken.
Die Theologin Kerstin Söderblom kennt diese Vorbehalte gegen Transpersonen in der evangelischen Kirche. Sie arbeitet als Hochschulpfarrerin mit dem Schwerpunkt queersensible Beratung und queere Theologie und hat Verständnis dafür, dass manchen der Umgang mit Transidentität schwerfällt.
Wir müssen uns einfach vorstellen, das Trans-Thema, sage ich jetzt mal salopp, ist nichts, was wir selbstverständlich in der Schule lernen oder im Miteinander lernen, sondern es ploppt eben immer da im konkreten Fall auf und dann stehen wir alle erstmal davor. Da ist also noch sehr, sehr viel Informations- und Aufklärungsbedarf nötig, um auch Ängste und Sorgen zu nehmen, dass das Kirchengemeinden spaltet oder Menschen überfordert sind oder schlechte Rollenvorbilder für die Kinder sind. Und da gibt es also auch Sorgen und Nöte, auch gerade von Eltern. Die Ängste müssen ernst genommen werden und die kontroversen Themen sind auf dem Tisch.
Aus der Sicht von Kerstin Söderblom ist die Ablehnung von transidenten Menschen in der evangelischen Kirche vor allem ein Problem in den Gemeinden.
Nach meiner Wahrnehmung in den Landeskirchen, also sprich in den Leitungen der evangelischen Landeskirchen, ist die Sache theologisch klar. Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild, jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar gemacht, so steht es im Psalm 139, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität.
Auf theologische Anfragen zu Transidentität findet sie Antworten in der Bibel, genau wie Elke Spörkel. Sie schaute sich den Urtext an und erlebte eine Überraschung.
Und fühlte mich sehr befreit, dass in der hebräischen Bibel gar nicht drinsteht, Gott schuf sie als Mann und Frau. Steht da gar nicht, sondern wenn man das wörtlich übersetzt, und das ist das Spannende, dann steht da, Gott schuf sie als männlich und weiblich. Ja, das ist doch in jeder von uns. Ich habe immer schon meine weiblichen Anteile gehabt und jetzt darf ich sie nach außen hin mehr leben. Ich weiß aber auch, dass ich den alten männlichen Knochen und meine männliche Prägung natürlich noch in mir drin habe.
Auch Kerstin Söderblom hat sich den Schöpfungsbericht genauer angesehen. Sie liest ihn so.
Gott hat die Menschen geschaffen, er hat sie männlich und weiblich geschaffen und alles, was dazwischen ist. Warum sage ich das? Weil im ersten Schöpfungsbericht genauso stilisiert gesagt wird, Gott hat Tag und Nacht geschaffen. Und natürlich hat Gott auch die Dämmerung und das Zwielicht und das Sternenlicht und alles dazwischen geschaffen. Das wird nicht extra erwähnt, aber dieses ganze Spektrum dazwischen ist auch von Gott geschaffen nach biblischem Glauben.
Die Theologin findet in der Bibel noch weitere Begründungen für die Akzeptanz transidenter Menschen. Doch ihre wohlwollende Lesart ist nicht überall in der Kirche verbreitet. Noch immer begründen viele ihre Ablehnung queerer Menschen mit biblischen Texten. Auf der Zweigeschlechtlichkeit und klaren Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen gründen uralte Strukturen in Kirche und Gesellschaft. Sie wurden lange nicht in Frage gestellt.
Also es ist ja kein Zufall, dass auch in den evangelischen Landeskirchen das über 30 Jahre gedauert hatte, bis dort die Verantwortlichen von einer sehr ablehnenden oder zögerlichen Haltung hin zu einer sehr inklusiven und queerfreundlichen Haltung gekommen sind. Das hat auch mit der Frage zu tun, wem gebe ich die Macht, wer hat die Gewalt, Normen und Regeln zu bestimmen und so weiter und so fort.
Inzwischen sei die Kirche aber weiter als noch vor einigen Jahren, sagt Kerstin Söderblom. Ein Zeichen für die einladendere Haltung gegenüber transidenten Menschen ist ein neu entstandener Ritus zur Feier der Transition. Die Transition ist der Prozess der Geschlechtsangleichung. Sie kann wie eine Kasualie gefeiert werden. Also ähnlich wie eine Konfirmation oder ein anderes Lebensfest. Der Theologe und Pastor Theodor Adam hat dazu einen liturgischen Leitfaden mitentwickelt. Er soll helfen, Segensfeiern für transidente Menschen zu gestalten.
Da geht es darum, sozusagen deutlich zu machen und immer wieder auch zu vergewissern, du bist nicht falsch, so wie du bist. Und ganz im Gegenteil, du bist gewollt, so wie du bist. Und Gott hat dich genauso gemeint. Und dieser Weg, den du gehst, der hat auch was mit Schöpfungsrealität und mit Ebenbildlichkeit zu tun. Also dieses Geschaffen als Mann und Frau ist häufig so ein Punkt, der es ganz schwer macht, zu glauben oder glauben zu können, naja, vielleicht darf ich auch queer sein dazwischen, ja, und irgendwie non-binär und so weiter.
Eine Besonderheit der Transitionsfeiern ist, dass das persönliche Umfeld der zu segnenden Person eine große Rolle spielt und im Ritus mit einbezogen wird.
Manchmal gibt es schon Kinder, manchmal gibt es Eltern, die sich natürlich auch erst umgewöhnen müssen, die auch Abschieds- und Trauerprozesse durchleben und sich dann auch wieder annähern müssen an den Menschen, der es dann geworden ist sozusagen. Da ist eben auch viel tatsächlich, ja, was das Umfeld mitleistet.
Bisher haben erst wenige Menschen ihre Geschlechtsangleichung in der Kirche segnen lassen. Das hänge auch damit zusammen, dass die wenigen transidenten Menschen, die einen Bezug zur Kirche hätten, dort manchmal schlechte Erfahrungen machten. Manche trauten der Kirche eine derart offene Haltung nicht zu. Dabei erfährt Theodor Adam für seine Arbeit viel Unterstützung aus seiner Landeskirche.
Bei aller Skepsis oder auch bei allen theologischen Vorbehalten ist die Haltung doch grundsätzlich häufig die, erstmal ist hier jeder willkommen. Und dann ist natürlich auch ein Stück weit tatsächlich doch aber einfach auch die Frage, wie man selber damit umgeht und kommuniziert. Also es ist auch immer Begegnung mit einzelnen Menschen. Letztendlich haben, glaube ich, einfach viele transgeschlechtliche Menschen gelernt, andere Menschen mitzunehmen oder zumindest so weit auch aufzuklären und mit in ihre eigene Lebensrealität zu nehmen, dass da eben wenig Verprellung passiert.
Das hat auch Elke Spörkel anfangs versucht.
Ich habe in dieser Phase in der ersten Zeit sicher am Tag 3 bis 5 Mal überlegt, was ziehe ich zu welchem Anlass an? Kann ich einem Frauenabendkreis zumuten, im Kleid hinzugehen? Nee, dann zieht man lieber vielleicht eine neutrale Hose an. Kann ich das zumuten, als so offensiv zu sein, mich zu schminken? Und ich habe, glaube ich, in der ersten Phase sehr, sehr, sehr viele Kompromisse gemacht.
Irgendwann hat sie damit aufgehört. Ihre neue Partnerin ermutigte sie, ihr Frausein nicht mehr zu verstecken, sichtbarer weiblich zu sein. Sie entschieden, beide in Weiß zu heiraten. Das alles habe die Gemeinde überfordert, sagt Elke Spörkel.
Man sprach in vielen Bereichen nicht mehr darüber, ob ich gute Arbeit mache im Bereich der Gottesdienste, im Bereich der Seelsorge, im Bereich des Unterrichts, sondern es gab vielmehr das Thema, was mit Äußerlichkeiten zu tun hat.
Die anfängliche Unterstützung nach dem Coming-out hatte nachgelassen.
Und dann kam es zum Bruch. Im Jahre 2016 kamen dann so viele kritische Anfragen nochmal dazu, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, so geht das nicht weiter und ich muss das dem Landeskirchenamt anzeigen, dass ich das irgendwann da diskriminierend fand.
Elke Spörkel verließ die Gemeinde. Mit Pfarrpersonen seien besonders feste Rollenbilder verknüpft, sagt sie heute. Sich davon zu lösen, sei vielen schwergefallen. Bis zum Beginn ihres Ruhestands vor wenigen Wochen arbeitete sie vor allem als Seelsorgerin. Auch jetzt noch berät sie queere Personen. Das sei ein Anliegen ihres Vorgesetzten gewesen. Für sie ist das ein Zeichen, dass die evangelische Kirche sich geöffnet hat. Seit ihrem schwierigen Coming-out habe sich vieles verändert.
Vielleicht auch mit meiner Person hat die evangelische Kirche gelernt, dass sie anders damit umgehen muss. Dass das nicht nur ein Randthema ist, wo Leute außerhalb der Kirche so etwas leben dürfen, sondern dass es in die Kirche hineingehört. Menschen sind einfach bunt. Da hat sicher meine Kirche dazugelernt.
Judith Bauer hat die Geschichte einer transsexuellen Pfarrerin geschildert.